Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Bei uns geht es um Wandern, Paddeln und Radfahren, um Ausrüstung und Reiseziele und um eigentlich alles, was ihr draußen unternehmen könnt und was draußen Spaß macht. Mein Name ist Christian Ziemek. Heute geht es in den hohen Norden Europas, nach Norwegen, Schweden und Finnland. Unser Thema lautet Fjorde, Fjell und Friluftsliv. Ihr habt richtig geraten, es geht um Wandern und Trekking in Skandinavien. Vor 30 Jahren war das noch ein Thema für absolute Freaks. Heute zieht es viele in die nordische Weite. Unser Gesprächspartner ist Boris Gnielka. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen.
Wunderbar.
Er ist Redakteur beim Outdoor-Magazin und ihn zieht es seit 25 Jahren immer wieder mit riesigem Rucksack in den Norden. Wandern in Skandinavien, Boris. Regnet es da nicht andauernd?
Ja, ein beliebtes Vorurteil, aber es ist eigentlich dort, denke ich mal, nicht viel regnischer als in Mitteleuropa sonst. Ich zum Beispiel habe dort eigentlich im Schnitt viel besseres Wetter erlebt in meinen Urlauben als im Alpenraum oder auch in Südeuropa. Und den schlimmsten Sonnenbrand meines Lebens habe ich auf Island bekommen, als ich da nur 10 Tage unterwegs war, aber sehr viel Mückenmittel mitgenommen habe, aber nicht eine Sonnencreme. Und da so am Ende komplett verbrutzelt war. Aber es gibt natürlich schon auch Phasen, wo es mal 2 Tage regnen kann. Aber insgesamt ist es dann doch eher wechselhaft. Durch die Nähe zum Atlantik dann hat man eigentlich immer ein buntes Wetter am Tag. Also morgens manchmal Sonnenschein, mittags geht es dann mal mit Regen wieder weiter und abends klart es dann wieder auf. Also es ist wirklich selten, dass man anhaltenden Regen hat. Da muss man auch wirklich Pech haben.
Aber auch sehr wechselhaft. Also was würdest du dann als Ausstattung empfehlen? Was würdest du mitnehmen, wenn man jetzt Urlaub in Skandinavien machen will?
Also das volle Programm eigentlich. Man kann sich darauf einstellen, dass es sehr warm wird, zumindest wenn man im Sommer natürlich unterwegs ist. Aber man kann auch wirklich mal Nachtfrost haben oder mal Temperaturen im einstelligen Bereich tagsüber. Wichtig ist auf jeden Fall Regenschutz. Dass man ganz ohne Regen jetzt einmal in einer 2-Wochen-Tour auskommt, ist eher unwahrscheinlich.
Also Regenhose auch oder würde
eine Regenhose Jacke reichen? Ich würde auch eine Regenhose mitnehmen. Okay. Das kommt ein bisschen darauf an. Also wenn man in Hütten übernachtet, jeden Abend eine Hütte und eine Trocknungsmöglichkeit hat, dann kann man natürlich auch mit einer normalen Softshell-Hose losgehen und dann ist es ja auch nicht so wild, wenn man die dann abends dann trocknen kann. Wenn man auf Zelttour ist und kommt dann pitschnass mit einer triefenden Hose, muss man dann ins Zelt steigen. Das ist schon sehr unangenehm.
Und die trocknet dann auch nicht mehr vernünftig?
Nein, die trocknet dann auch nicht mehr vernünftig.
Und nachts kann es dann richtig kalt werden. Was würdest du für einen Schlafsack empfehlen? In welchem Komfortbereich sollte der sich bewegen?
Also für Sommertouren reicht eigentlich ein Schlafsack aus, der so einen Komfortbereich bis zur Gefriergrenze hat, also 0 Grad. Auch wenn es vielleicht mal Bodenfrost geben kann, das kommt eigentlich erst ab Mitte August frühestens vor. Also so in den Monaten Juli, August hat man da wirklich sehr, sehr selten mal Frost.
Im September schon häufiger. Irgendwas schon auch vom Boden.
Ja, es kommt auf die Höhe an. Wenn man eher in den Tälern bleibt, dann eigentlich frühestens im September. Wenn man aber auch mal vorhat, irgendwie auf 2000 Meter zu steigen, dann gibt es natürlich auch mal Frost nachts, auch im Juli.
Auf 2000, okay, ja.
Das sind dann aber auch schon die ganz hohen Berge da, weil ich weiß, so wie in den Alpen, 4000er gibt es da gar nicht, 3000er auch nicht. Die höchsten Berge haben so 2400 Meter und das sind auch schon fast Ausnahmeerscheinungen.
Regnet es dann da auch mehr, wenn die Berge höher werden? Also ein bisschen wie analog zu den Alpen oder ist das Wetter da auch eher stetig und konstant?
Nee, es ist einfach insgesamt wechselhaft. Man kann es also weniger an der Höhe festmachen als an der Nähe zum Atlantik. Also wenn ich weiter nach Westen rübergehe, nach Norwegen, dann ist es eher wechselhafter und natürlich auch eher ein bisschen regnerischer, als wenn ich halt mehr mich in den Osten orientiere, das heißt nach Schweden oder vielleicht sogar in Finnland unterwegs bin. Also je weiter westlicher, desto wechselhafter und wahrscheinlich auch nasser wird es. Wobei, wie gesagt, Dauerregen da eigentlich kein Thema ist. Und je weiter nach Osten, desto stabiler und langsamer finden die Wechsel dann statt. Also da ist es dann etwas stetiger, das Wetter.
Und Ausrüstung, wenn du jetzt sagst, irgendwie Hüttentour versus Zelttour, was würdest du da empfehlen, worauf man achten sollte? Zum Beispiel, wenn man jetzt länger auf eine Hüttentour geht, braucht man ja seinen eigenen Proviant und seine Verpflegung. Was gibt es da zu beachten?
Also wenn ich länger auf Hüttentouren gehe, kann ich natürlich meinen Proviant mitnehmen, habe dann natürlich auch wieder einen schwereren Rucksack. Das ist die Frage, ob man das möchte. Also wenn ich schon die Möglichkeit habe, in Hütten zu übernachten und das vielleicht sogar im Voraus geplant habe, dann würde ich persönlich eigentlich nur für mittags vielleicht ein paar Riegel einpacken, Studentenfutter und ähnliches. Abends und morgens isst man dann in der Hütte. Da kann man sich gut verköstigen. Es ist allerdings auch eine Frage des Preises. Also es kostet natürlich entsprechend. Das ist Skandinavien ist eh schon ziemlich teuer.
Hätte ich sowieso auch noch fragen wollen. Ja. Bekanntes Vorurteil, Skandinavien ist teuer.
Das stimmt.
Wie sieht es bei Schweden aus? Ist nicht anders.
Ja, das ist nicht anders. Also ist jetzt nicht teurer als die Schweiz, ja, aber es ist eben auch nicht so günstig, wie jetzt zum Beispiel in Deutschland, sich dort mit Lebensmitteln zu versorgen. Und gerade die Hütten, die müssen ja öfter auch per Hubschrauber beliefert werden. Da ist es natürlich sehr auf der Hand, dass es recht teuer ist. Das ist wie in Alpenhütten, in entlegenen, da kriegt man halt auch keine Lidl-Preise.
Das heißt, es ist günstiger, sich selbst zu versorgen, definitiv, aber natürlich auch ein bisschen schwerer.
Auf jeden
Fall. Was
würdest
du da empfehlen, wenn man jetzt sagt, ich möchte selber kochen? Was für einen Kocher würdest du da empfehlen, den man mitnehmen soll?
Also es bieten sich Gas- und Benzinkocher, gibt es ja, also beide und Spiritus auch, wobei das jetzt weniger relevant ist mittlerweile, weil es einfach sehr, sehr leichte, gute Gaskocher gibt. Das Problem ist halt ein bisschen, wenn ich einen Gaskocher mitnehme, habe ich eine sehr einfache Bedienung. Ich habe auch ein kleines Packmaß. Aber das Problem ist halt, wenn ich dorthin fliege, kann ich keine Kartuschen mitnehmen. Es ist also verboten, das mitzunehmen im Flugzeug. Das heißt, ich muss gucken, dass ich, wenn ich dort gelandet bin, also mir irgendwo im Sportgeschäft Gaskartuschen kaufe, um dann eben den Brennstoff auf Tour zu haben. Wenn ich einen Benzinkocher habe, bin ich von der Sportgeschäftbindung eigentlich befreit, weil dann kann ich zu jeder Tankstelle gehen und einfach meine Pulle auffüllen. Und das ist auch natürlich günstiger. Eine Gaskartusche, eine normale, kostet 7 Euro und die hält dann vielleicht für 10 Liter Wasser, das sind also ungefähr 3 Tage. Ein Liter Benzin kostet 1,20 € an der Tankstelle, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger in Skandinavien, das weiß ich gerade nicht. Und damit komme ich eine ganze Woche lang dann hin.
Und generell, was würdest du empfehlen, was man alles dabei haben soll? Also wir haben jetzt ja schon über den Schlafsack gesprochen und andere Ausstattungsgegenstände, Kocher.
Ja.
Was generell würdest du sagen, braucht man als Grundausstattung?
Genau, also Kocher, vor allem wenn man mit Zelt unterwegs ist, ist Kocher natürlich wichtig, Schlafsack wichtig, Isomatte natürlich auch. Aber was auch nicht fehlen darf, sind Trekkingstöcke. Man hat relativ häufig Passagen, wo es ein bisschen gerölliger zugeht.
Teilweise auch ein bisschen sumpfiger.
Ausgesetzt ist seltener der Fall. Also man kann es natürlich provozieren, aber im Großen und Ganzen das Gelände dort so sehr easy. Aber man hat halt schon holprige Wege, auch mal Passagen, die vielleicht unter Wasser stehen können, sumpfige Passagen. Je nachdem, wo man sich befindet, ob man querfeld eingeht, was auch da sehr einfach möglich ist oder einem Weg folgt, kann man auch mal Planken haben, die dort ausgelegt werden, damit man nicht irgendwie knietief im Morast versinkt. Und auf diesen Planken zu balancieren, ist ohne Stöcke natürlich auch schwieriger als mit Stöcken. Also Trekkingstöcke würde ich in jedem Fall einpacken, auch wenn es vielleicht ein bisschen albern aussieht, aber es macht dort oben einfach definitiv Sinn. Und dann auch die kleinen Teller austauschen, die oft serienmäßig an den Stöcken vorhanden sind, gegen breitere, die also nicht gleich so irgendwie im Sumpf dann verschwinden und man dann doch keinen Halt findet. Das ist halt wichtig. Mückenmittel sollte man mitnehmen.
Das wollte ich sowieso fragen.
Ja.
Wie sieht es da aus mit Mücken? Ich habe mal jemanden gefragt, weil ich selbst interessiert war, in Schweden mal Urlaub zu machen. Und mir wurde gesagt, eigentlich gibt es keine richtig gute Zeit, um da Urlaub zu machen, weil es immer völlig unterschiedlich sein kann. Mal sind die Mücken irgendwie im September, mal sind sie im Juli. Da, es gibt eine Zeit, da kommen sie und dann weiß man eigentlich gar nicht, wohin mit sich.
Ja, das stimmt ist so falsch nicht. Also die Mücken kommen irgendwann, ja, mit Beginn des Sommers sind sie halt da. Sie sind vor allem im Frühsommer sehr aktiv. Verschwinden dann mit den ersten Nachtfrösten. Das ist je nachdem, wo man sich dort aufhält. Also jetzt in Südnorwegen oder Nordschweden ist das schon ein großer Unterschied. Kann das schon irgendwie ab Mitte August der Fall sein, die ersten Nachtfröste, manchmal aber auch erst ab Mitte September. Dann sind die Mücken eigentlich kein Thema mehr. Generell kann man aber sagen, dass das Mückenthema eigentlich gar nicht so groß ist. Es trifft halt dort zu, wo man halt im Wald sich aufhält. Aber viel Wald gibt es da oben nicht. Das heißt, wenn ich im Fjell unterwegs bin, da habe ich eigentlich eine ziemlich karge Landschaft, da habe ich ein paar Büsche und da weht eigentlich ständig ein Wind und der vertreibt dann auch die Mücken. Dennoch würde ich es mitnehmen, weil es gibt natürlich auch mal windstille Phasen oder wenn man abends irgendwo im Windschatten hinterm Zelt sitzt und wird da belästigt, dann ist es halt schon ganz nett, wenn man da sein Mittelchen dabei hat.
Nochmal zum Thema Untergrund. Was würdest du für eine Sohlenhärte beim Schuh empfehlen? Gehen da auch so leichte Trekking-Schuhe? Oder würdest du eher sagen, man braucht schon was mit einer festen Sohle, die den Untergrund dementsprechend abfedert oder ausgleicht?
Also das hängt ein bisschen vom Gepäck ab. Wenn ich eine Zelttour mache, sollte der Schuh natürlich stabiler sein, weil dann eben auch der Rucksack schwerer ist. Mhm. Und ich auch dann eben Gefahr laufe, vielleicht mal irgendwo umzuknicken, was mit einem schweren Rucksack dann eben gravierende Folgen nach sich zieht als mit einem leichten Rucksack. Ich habe da oben auch schon Leute gesehen, die sind mit Trailrunning-Schuhen da lang gelaufen. Die kriegen natürlich dann nasse Füße an den sumpfigen Passagen, aber also sie sollten wasserdicht sein, das ist ganz wichtig. Also ohne Membran würde ich da oben eigentlich nicht rumwandern wollen. Mhm. Und sie sollten schon einen hohen Schaft haben. Wenn ich einen kleinen Rucksack habe, sagen wir bis 10, 15 Kilo, da reicht ein Leichtwanderschuh aus. Mhm. Wenn ich einen großen Trekking-Rucksack habe, mit ja, also für eine Zelttour dann eben gepackt habe und dann teilweise auch 30 Kilo im Rucksack habe, dann soll es natürlich ein stabiler Trekking-Schuh sein. Mhm. Der macht dann einfach mehr Sinn. Dann ermüdet man auch nicht so schnell, weil der Fuß einfach viel besser gestützt wird. Mhm.
Und wenn man jetzt eine Zelttour macht und sich selbst verpflegt, was würdest du da, also was isst man denn die ganze Zeit, wenn man jetzt meinetwegen 2 Wochen Trekking macht und mit dem Zelt unterwegs ist? Hast du da Ernährungstipps oder einen cleveren Hinweis, wie man Gewicht sparen, aber trotzdem sich nicht beim Essen zum Einschlafen langweilt?
Ja, das ist ein bisschen schwierig in der Tat. Also richtig gut sind mittlerweile die Fertiggerichte, die es im Outdoor-Markt gibt. Also es sind sowas wie diese klassischen Maggi- oder Knorr-Tüten im Supermarkt, die gibt es eben auch in gut und in lecker. Mhm. Die kosten dann allerdings auch ein bisschen mehr, da ist man dann schnell so bei 5-6 Euro pro Tüte und Tag dann eben oder pro Abendessen dann. Aber es schmeckt tatsächlich wirklich mittlerweile richtig gut.
Und was wiegt die Auswahl
dann so eine Tüte wiegt auf die Person rund. Es gibt 2-Personen-Tüten, die wiegen dann so leer 250 Gramm. Das heißt, pro Person 125 Gramm, das ist nicht besonders viel.
Leer oder voll?
Ja, die sind dann schon voll, aber die sind halt dehydriert, da ist kein Wasser drin.
Ach so, leer heißt, okay.
Ja, ja. Und davor,
Ich dachte jetzt leer,
gut. Nee, also leer hat man nicht zu essen dabei, ja. Und der Vorteil ist ja, da oben, man hat überall Wasser. Also Wasser gibt es eigentlich an jeder Ecke, das fließt überall und es ist eigentlich fast immer Trinkwasserqualität. Mhm. Also überall da, wo das Wasser halt fließt und nicht steht und wo es halbwegs kühl ist, und das ist fast überall der Fall, da kann man es eigentlich auch direkt trinken. Also man kann keinen Filter. Wasserfilter kann man sich wirklich schenken. Mhm. Wasserfilter kann man sich schenken, Tabletten kann man sich schenken. Und die Trekking-Nahrung, die ist halt deshalb so leicht, weil der das Wasser entzogen wurde. Das heißt, ich nehme solche Beutelchen mit und bringe einfach Wasser zum Kochen, schütt das Wasser da rein. Ich muss noch nicht mal den Inhalt des Beutels in den Topf packen und kochen, was viel Brennstoff kosten würde, der ja dann auch wieder das Gewicht des Rucksacks erhöhen würde, sondern ich kann einfach nur Wasser zum Kochen bringen und dann das heiße sprudelnde Wasser in die Tüte kippen, 5 Minuten ziehen lassen und dann futtern. Und es ist teilweise wirklich, je nachdem, welchen Anbieter man da wählt, Geschmäcker sind ja auch verschieden, aber da gibt es wirklich richtig leckere Sachen mittlerweile. Und die Auswahl ist so groß, dass man auch nicht jeden Abend dasselbe essen muss, sondern auf einer 14-Tage-Tour kriegt man es durchaus hin, dass man jeden Abend irgendwas anderes isst.
Was sind denn so deine Lieblingsbereiche oder Touren, die du in Skandinavien, ich meine, Skandinavien ist groß, aber was würdest du jetzt empfehlen? Wo gibt es die schönsten Touren, ganz platt gesagt?
Nordschweden und Südnorwegen. Mhm. In Südnorwegen ist es vor allem die Hardanger Widder. Mhm. Die empfiehlt sich auch gut für Einsteiger, weil die Topografie ist jetzt eher leicht wellig. Also es gibt keine großen Höhenunterschiede. Von der Orientierung ist es sehr einfach. Die Beschilderung ist sehr gut. Die Wege sind gut sichtbar, gut beschildert, gut ausgetreten. Die Infrastruktur ist auch nicht schlecht. Man kommt eben einmal am Tag in der Regel an der Hütte vorbei. Falls man doch mal was vergessen hat, man kann Kleinigkeiten in den Hütten nachkaufen. Mhm. Das ist da sehr praktisch. Aber auch der Rondane-Nationalpark oder Jotunheim sind in Südnorwegen wirklich ganz attraktive Ziele. Wobei Jotunheim schon ein bisschen anstrengender wird, da ist die Topografie ähnlich wie in den Alpen, da hat man größere Höhenunterschiede, da stehen dann auch mal 2000er, was für norwegische Verhältnisse wirklich riesige Berge sind. Und in Nordschweden ist es dann eben der klassische, der Kungsleden halt, den kennt eigentlich mittlerweile fast jeder, der ist sehr bekannt, auch entsprechend frequentiert. Wem Einsamkeit wichtig ist, dem würde ich in Nordschweden jetzt nicht den Kungsleden empfehlen, weil da gibt's keine Einsamkeit, höchstens vielleicht dann so ab November dann wieder. Da möchte man aber auch nicht unterwegs sein. Da möchte man
dann auch nicht mehr unterwegs sein.
Genau. Wo man mal schöne Wintertouren da oben machen kann, aber das ist ein anderes Thema. Es bietet sich dann aber noch der Patjelanta-Läden an. Also der führt parallel zum südlichen Teil des nördlichen Kungsledens. Dauert ungefähr 10 Tagesetappen, ist von der Topografie auch nicht allzu schwierig. Trifft eigentlich das Gleiche zu, was ich vorhin oder gerade eben zu Hardanger Widder gesagt habe. Und da ist man dann doch eher, ja, zumindest nicht mit ganz so vielen Leuten unterwegs.
Was macht den besonderen Reiz dieser Gegenden für dich aus?
In erster Linie die Weite.
Die Weite.
Also man kann wirklich, es ist fantastisch. Man sieht teilweise morgens schon, wo man abends sein kann, sein Zelt aufschlagen kann. Zumindest wenn man eine etwas erhöhte Position hat.
Ja. Ja.
Und man kann sich einmal im Kreis drehen und man sieht keine Zivilisationszeichen. Mhm. Also kein Haus, keine Straße, kein Mast, gar nichts. Mhm. Das ist wirklich sehr schön, einzigartig fast in Europa, muss man sagen. Mhm. Und dann eben auch die frische Luft. Das ist überall an jeder Ecke, fließt ein Bach, gurgelt, da kann ich draus trinken. Also eine sehr, sehr, sehr schöne Landschaft.
Wie ist es in diesen Gebieten? Kann man da überall wild campen, wo du jetzt, also was du angesprochen hast, oder gibt es Bereiche, wo man sagt, hier, da nicht?
In Schweden, Norwegen und Finnland, auch in Island, gibt es ja dieses Jedermannsrecht. Mhm. Das erlaubt ja per se erstmal das Aufstellen eines Zeltes für eine Nacht abseits der Zivilisation. Das gilt natürlich ganz besonders für die Wandergebiete. Da ist es so, also da ist es die Regel. Also man kann natürlich überall sein Zelt aufbauen. Und da ist es dann in diesen Parks, Nationalparks sind das relativ häufig in diesen Wanderregionen. Da kann man sein Zelt auch mal 2 Tage stehen lassen, wenn man einen Pausentag machen möchte und vielleicht irgendwie nahegelegenen Berg besteigen möchte. Oder einfach mal entspannen möchte, ist gar kein Problem. Also, und Zeltplätze gibt es da wirklich en masse, der Boden ist überall super. Meistens sogar so weich, dass man auch keine besonders dicke Isomatte mitnehmen muss.
Welche Tiere kann ich denn so beobachten, wenn ich in den Nationalparks, sind ja Nationalparks, ne?
Ja, wenn oftmals, nicht immer.
Wenn ich da unterwegs bin, weil ich war mal in Norwegen für 5 Tage, habe da was zum Thema Mountainbiken gemacht und habe 2 Krähen oder Raben gesehen. Und das war's. Und dann habe ich auch jemanden gefragt, warum sieht man hier nichts? Und die haben gesagt, das ist alles weggejagt worden. Also die Jagd scheint da ein großes Thema zu sein.
Das ist es auch, das stimmt. Man denkt immer, man sieht da oben überall Elche. Die Verkehrsschilder suggerieren es. Aber tatsächlich habe ich in 25 Jahren erst einmal einen Elch gesehen. Und der war ziemlich klein und ich habe auch nur seinen Hintern gesehen. Das war übrigens im Industriegebiet einer Kleinstadt auf der Rückfahrt. Im Fjell selber habe ich tatsächlich noch nie einen Elch gesehen. Was man dort viel sieht, neben den von dir schon angesprochenen Raben und Krähen, sind Rentiere, die ja zum Teil da auch noch von den Samen gehalten werden. Mhm. Aber es gibt auch wilde Rentiere, auch die sieht man. Aber man muss schon Glück haben, da Tiere anzutreffen, das ist richtig. Also kleinere Lemminge kann man in Norwegen ganz gut sehen. Sie sind sehr klein, fiepen sehr laut, aber man kann sie dann schon orten, wenn man sie dann anschaut, ist man verwundert, wie klein die dann doch sind. Ansonsten habe ich tatsächlich auch noch keine weiteren Tiere gesehen dort oben.
Und aber die Navigation, also die Orientierung da ist, du hast gesagt, ist viel ausgeschildert. Braucht man unbedingt Karte und Navi? Karte schon?
Karte würde ich in jedem Fall mitnehmen, Also Karte sollte man in jedem Fall dabei haben, einfach auch so, um abzuschätzen, wie lang die Tagesetappe noch ist, bis man zur nächsten Hütte kommt. Aber ein GPS-Gerät kann man sich wirklich komplett schenken, das braucht man gar nicht. Handy kann man gerne mitnehmen, Empfang hat man dort oben nicht. Klar, GPS-Empfang hat das Handy da oben, aber man hat eben kein Netz dort. Kompass wäre vielleicht nicht schlecht. Also wenn ich wirklich mal schlechtes Wetter habe, ich weiß nicht, wo Norden ist, wo Süden ist und ich gucke auf meine Karte, dass ich dann wenigstens richtig rumdrehe und weiß, wo ich dann weiterlaufen muss. Aber wie gesagt, das würde ich nur als Backup mitnehmen. Die Ausschilderung ist so gut, auch die Wegmarkierung ist so gut, dass man da eigentlich keine Schwierigkeiten hat, sich zurechtzufinden.
Im Online-Instructor wird auch erklärt, wie man mit dem Kompass umgeht.
Ich glaube schon, ja.
Ja, okay. Letzte Frage, welche Tour würdest du einem Einsteiger empfehlen, der sich Skandinavien anschauen möchte?
Oder wie was gesagt, der Kungsleden ist eine gute Adresse. Da kann man sich auch definitiv nicht verlaufen. Also der Weg ist gut sichtbar. Die Landschaft ist großartig, muss man sagen. Die Infrastruktur ist top. Man wandert allerdings zur Hauptjahreszeit, also zur Hauptwanderzeit, also Juli, August ist das, nicht unbedingt immer ganz alleine. Man sieht schon ein paar Leute, wer das nicht will, der sollte auf den Partilantaläden ausweichen, der ist auch in Nordschweden. Und das ebenso gut ausgeschildert, landschaftlich auch grandios, wirklich grandios.
Danke, Boris. So viel zum Thema Skandinavien für heute. Ich hoffe, wir haben viele Themen angesprochen. Einige Fragen beantwortet, manche vielleicht auch nur gestreift. Wenn euch auch unser dritter Podcast gefallen hat, abonniert uns einfach, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Bis dahin findet ihr unser Outdoor-Magazin gedruckt am Kiosk oder digital unter www.outdoor-magazin.com. Macht's gut und bis dann, Hauptsache raus.